Darf ich Sie grüßen? Auch wenn es nicht ganz ideal ist mit dem Platz, wir freuen uns aneinander. Wir freuen uns, dass wir hier im Namen unseres Herrn zusammen sein können. Einige junge Leute wollten heute in unserem Gottesdienst mitwirken. Wir freuen uns darüber. Zuerst werden wir Martin Mast und seinen Freund hören mit einem Lied. Nachher, nach dem stillen Gebet, zwei Kanadierinnen, die zum Wort des Lebensteam gehören. 2 und 4, 485, die Verse 1, 2 und 4. Unser Anfang geschehe im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Wir wollen beten. Du lieber Herr, wir sind heute Morgen zusammengekommen, nicht bloß um zu feiern, sondern um von deiner Fülle zu nehmen. Und du kennst uns jetzt viel besser, als wir einander kennen. Du weißt, was jeder braucht, was jedem fehlt und was jeder bedarf. Wir bitten dich, schenke uns jetzt in dieser Stunde eine Begegnung mit dir und lass uns nur auf dich sehen und schauen, damit du uns heute das volle, erfüllte Leben geben kannst. Hier bringen wir alles, was ebenso an uns hängt, das Falsche, das Verkehrte, die Schuld der vergangenen Woche, die Sünde, die uns von dir trennt, aber wir danken dir, dass du uns jetzt ganz frei machen kannst. Und dass wir wieder zu dir treten dürfen und dir gehören dürfen, ganz und völlig. Und so dürfen wir auch jeder für sich in der Stille dir das sagen, was uns bewegt. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Wir hören noch mal ein Lied von den beiden Kanadierinnen jetzt. Wir hören die Schriftlesung aus Johannes 15. Jesus spricht, ich bin der rechte Weinstock und mein Vater, der Weingärtner, eine jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von sich selber, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wir singen herzlich lieb, habe ich dich, o Herr, 247, die ersten beiden Verse, 247. Stuttgarter Zeitung stand von dem Besuch der Schwester von Präsident Carter in Stuttgart, die eine Evangelistin ist, und der Journalist hat sich, wie könnte es anders sein, darüber ein bisschen so unter der Decke lächerlich gemacht, dass Menschen ihren Glauben so ernst nehmen. Und er schrieb dann, bei der Frau hätte man den Eindruck, sie hätte ein fast persönliches Verhältnis zu Gott. Dann habe ich lachen müssen und dachte, schade, dass der Mann das nicht früher gemerkt hat, dass der Glaube immer ein persönliches, inniges Verhältnis ist. Herzlich lieb habe ich dich, o Herr, das tiefer reicht als alle unsere menschlichen Liebesbeziehungen. Und ganz ähnlich spricht unser Text heute, unser Psalm 63. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Lande, wo kein Wasser ist, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer. Und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Herr, gib uns allen solch ein inniges Verhältnis zu dir. Amen. Wir haben unsere Predigt heute überschrieben, das Beste vom Leben haben. Nun, wenn man sich ein wenig umhört, was zum Schönen im Leben gehört, dann hört man mancherlei. Mir gefallen die Berliner, die mit ihrer, wie sagt man, Schnauze, da so treffend sagen können, die sagen, das Leben ist schön, aber kostspielig. Man kann es auch billiger haben, aber dann ist nicht mehr so schön. Also das ist ganz klar, dass zum Leben eine Menge Geld gehört. Wer Geld hat, der kann sich das Leben angenehm machen. Ob er nun zur Südsee reisen will oder ob er sich einen Swimmingpool im Hause einbaut oder einen schicken Wagen zulegen will oder ob er nur kostbare Speisen genießt. Mit Geld lässt sich's machen, ein angenehmes, schönes Leben. Jetzt wäre es gut, wenn wir einen Großkapitalisten unter uns hätten. Ist einer da? Das wäre nämlich gut gewesen, wenn wir den hätten interviewen können. Das glaubt nämlich keiner, der so mit einem normalen Einkommen lebt, dass so ein Mann so frech ist und noch unzufrieden ist, obwohl er so viel Geld hat. Der würde uns sagen, ich kann mir viel leisten, aber das, so was mich erfüllt, meine Träume, meine wirklichen Träume, die habe ich mir noch nicht leisten können. Die fehlen mir noch. Und es ist bei den reichen Leuten gar nicht anders als bei den Normalverdienern, dass man ein Leben lang auf der Suche bleibt nach dem Erfüllten, nach dem Schönen, nach dem Großen. Wenn man heute das Wort Leben ausspricht, dann ist das ja so ein Wort, das einen gleich in Bewegung setzt. Dann kommen bei uns wieder solche Energien zum Vorschein, diese Lust, Leben zu haben, Leben zu finden, Leben zu bekommen. Ich meine manchmal noch bei den Pensionierten sogar noch das zu finden. Leben, irgendwann muss doch bei mir auch dieses Große noch kommen. Ich sehne mich doch danach. Wir verstehen ja so gut junge Menschen, die über alle Maßstäbe hinwegspringen. Was scheren die sich um die Vorschriften ihrer Eltern? Die brechen jedes Tabu und sagen, ich möchte doch Leben haben. Es liegt eine Hektik dahinter. Eine Hektik bis hinein in die Vergnügungszentren unserer Welt. Eine Nervosität. Denn man gibt ganz ehrlich zu, wir haben das Leben noch nicht gefunden. Wir sind erst unterwegs. Wir haben es noch nicht, wir suchen es. Und es bleibt so lange ein Suchen, bis man sich einmal im Überdruss abwendet und sagt, das Leben lohnt sich nicht mehr. Ich möchte heute zu Menschen reden, die nach Leben brennen, die eine heiße Sehnsucht haben, die sagen, ich erwarte noch ganz Großes von meinem Leben. Da muss etwas Wichtiges, Großes, Schönes drin sein. Leute, die alles aufs Spiel setzen würden, um das Leben zu gewinnen. Und ich darf sagen, die größte Antwort, die finde ich im Wort Gottes. Das möchte ich heute Morgen sagen, jedem, der sucht. Es gibt Leben in konzentrierter Dichte. Mein erster Punkt, in welche Richtung muss man suchen? Das ist jetzt ganz wichtig, in welche Richtung man überhaupt sich aufmachen muss. Eine, fast die ausschließlich eingeschlagene Richtung, wo man heute Leben sucht, die ist die Richtung, die mit dem Stichwort umschrieben ist, leb dich aus. Tu, was dir Spaß macht. Gib deiner Lust Raum und dann wirst du Leben gewinnen. Man führe mir einmal einen Menschen vor, der alle Angebote dieser Welt genommen hat, der ohne jedes Maß und ohne jede Grenze das genommen hat, was Tag und Nacht geboten wird. Und der sagen kann, ich habe es gefunden. Es gibt keinen. Das Furchtbare schon in diesem Wort, leb dich aus, das meint ja, unser Leben ist wie ein Besitz und man kann dieses Leben gleichsam ausgeben. Und mit 50 ist plötzlich die Luft aus, ist alles weg, es ist alles ausgegeben. Oder wie man mit einem Sirup einen Saft sich anrührt. Und je mehr man Wasser hineingießt, umso geschmackloser wird das Ganze. Das Leben gleicht im Anfang noch einer konzentrierten Lebenskraft. Und je länger man lebt, verleppert sich das Ganze, wird verdünnt, wird schwach, wird immer weniger. Wir tragen eine große Gabe mit uns herum. Wir, die wir Menschen sind, von unserer Geburt her, ein Wissen um des Lebens Inhalt, um des Lebens Größe und Schönheit. Und je länger wir leben, je mehr wir eigentlich auf eigene Faust ausziehen, dieses Leben zu gewinnen, umso billiger wird das alles, umso schaler wird das. Das können die Älteren umso besser verstehen, die sich jetzt zurückerinnern und sagen, damals, als ich anfing zu lieben, damals, als ich das erste Mal entdeckte, auf eigenen Füßen zu stehen, damals, wehmütige Rückerinnerung, das war doch noch Leben. Wo muss man dann suchen? In der Richtung nicht. In der Richtung nicht, wo einer sagt, komm, leb du dich aus, wo einer auf die Jagd geht und nach seinem Gutdünken, nach seinem Geschmack sich das Leben einfangen will. Das kriegt man nicht ins Schmetterlingsnetz, wie wenn man einen Schmetterling fangen will oder wie man sonst was in die Botanisiertrommel einfängt. So kriegt man kein Leben. Die Bibel weist uns in eine ganz andere Richtung. Und ich bin so froh, dass die Bibel uns da keine Plattenlehren, keine Theorien, keine Sprüche vorerzählt, sondern dass die Bibel uns immer Menschen zeigt und sagt, da müsst ihr das Leben suchen. Und auffallend ist ja geradezu missverständlich, dass die meisten Zeugen der Bibel, die das bestätigen können, Menschen sind, die in ganz bedrängtem Leben sich befinden, die in einer großen Notlage leben. Menschen, die also gerade vom Äußeren her, vom menschlichen Empfinden, auf viel verzichten müssen. Ich denke an den Abraham, der zeitlebens nur einen Traum hat. Das war gar nicht viel. Ich möchte einmal eine Heimat haben. Einmal irgendwo in der Welt zu Hause sein. Und Gott hat ihm diesen schlichten Lebenswunsch nicht erfüllt. Erst seine Grabstätte war seine Heimat. Ich denke an Mose, den Gott gebrauchte zum Dienst und er sagte, Gott, ich will nur eins haben. Ist nicht viel. Die Leute lachen immer so, wenn ich mit meinem Sprachfehler anfange und stottere. Und das ist mir so peinlich, wenn schon die kleinsten Kinder so albern kichern und ich krieg das nicht weg, nimm mir es weg. Und Gott nahm es ihm nicht weg. Und während solchen Dingen leidet er weiß, wie das Leben aus wenigem besteht, das ich eben brauche. Aus einem amputierten Fuß, über den man nicht hinwegkommt, oder sonst einem schweren Leiden, einem Kind, das einen schrecklichen Weg geht und das man nicht mehr zurückholen kann. Ich denke an den Paulus, der dreimal unter Tränen zu seinem Herrn rief und sagt, Herr, nimm mir diese schwere Krankheit weg. Du weißt, ich kann nicht wirken für dich. Und der Herr nahm es ihm nicht weg. Und er hat ihn so gelassen mit seinen Behinderungen. Und jetzt weist uns Gottes Wort darauf hin und sagt, da, sieh hin, diese Menschen haben Leben. Gerade nicht, wenn man seine Wünsche erfüllt bekommt. Gerade nicht, wenn sich die Träume realisieren. Sondern Leben liegt wo ganz anders. Gerade dieser Apostel Paulus hat das kühne Wort gesprochen. Christus ist mein Leben. Ich lebe in einer ganz neuen Welt, weil bei mir der lebendige Herr Jesus Christus ist. Und ich vertraue darauf, dass aus meinem schon absterbenden Leib Neues hervorwächst, dass ich Großes vollbringen kann, weil dieser lebendige Herr da ist. Sie leben praktisch ein Leben auf zwei Ebenen, obwohl sie jetzt mitten in dieser Welt ganz normal wie echte Menschen leben. Sie sagen, das ist mein Leben, dass ich so hier dem lebendigen Gott gegenüber bin und dass er mein Leben reich macht. Das sind Lebensberichte. Und in diese Richtung müssen Sie suchen. Sie müssen sich einmal jetzt frei machen von Ihren Wünschen. Sie müssen das einfach einmal jetzt unter die Bank legen und sagen, ich habe das schon so oft meinem Herrn gesagt und er hat mir es nicht weggenommen. Und dieser Psalmbeter hier, der David, zieht mit seinen Streifscharen durch die Wüste. Er hat ein paar treue Freunde, das ist alles. Und dann spricht er davon, wo Leben ist. Herr, ich sehne mich nach dir. Mein Herz verlangt nach dir. Darin liegt Leben. Wenn ich in einer so engen Beziehung mit dem lebendigen Gott stehen kann, was jetzt da noch der David sagt, das ist über unser Begreifen. Er sagt, ich bin ganz glücklich, wenn ich als nachts nicht gleich einschlafen kann, wenn ich nicht so todmüd ins Bett sinke. Der hatte keine so gute Matratzen wie wir. Der lag ja in der Wüste auf den Steinen. Und dann sagt er, dann kann ich nachsinnen über Gott. Und wenn sich so ein behäbiger, verschlafener Christ morgens in seinem Bett rumdreht und sich ärgert, dass der Wecker gescheppert hat, dann sagt der David hier, frühe, so hieß in der alten Luther-Übersetzung, frühe wache ich zu dir. Es ist mir eine Lust, morgens aus dem Bett zu springen, um meine Gedanken bei Gott zu haben. Denn dort liegt doch das Leben für mich. Ich erfahre es, wie Gott seine Hand auf mich legt und mir den Mut zuspricht für diesen Tag. Wie er mich begleiten will, wie er sich durch nichts von mir lostrennen lässt, wie er in meinem schwachen Körper selber die neue Energie sein will. Lassen Sie mich nochmal das Bild aufgreifen vom sich auslebenden Leben. Ich sagte vorhin vom Sirup, den man ins Glas gießen, mit Wasser verdünnt. Wir Menschen wissen noch, was Leben ist. Von daher kommt diese Hektik, diese Unruhe, dass Menschen nach Leben sich sehnen und sagen, ich will Leben haben. Woher haben sie das noch? Ja, kein Mensch kann leugnen, dass er einmal nach dem Bilde Gottes geschaffen war. Und die Menschen suchen in ihrem ganzen Leben nur nach Ruhe. Das ist ein eigenartiger Widerspruch. Der Mensch sucht Ruhe und ist fortwährend in Aktionen, kann nicht mehr ruhig sein, er kann nicht mal mehr still sein. Weil er das eine nicht finden will, wo es Ruhe gibt, allein in Gott. Und selbst auch die Tätigkeit, er weiß, unser Leben müsste eigentlich Frucht bringen. Und dann schafft er und merkt irgendwie das, was ich bisher geschafft habe, war es noch nicht. Und dann schafft er sich wirklich kaputt und noch mehr zu haben, um dieses Soll zu erfüllen und er kriegt es nicht. Darf ich Sie nochmal darauf hinweisen, das Leben fing einst an, als Gott in einer chaotischen Welt am Anfang der Schöpfung rief, es werde. Gott schafft Leben. Und was wir haben heute, ist nur wie ein verdünnter Ausfluss dieses Lebens. Ein schwacher letzter Rest. Wer Leben haben will, der muss noch einmal vor diesem Herrn stehen und sagen, Herr, gib mir heute nochmal wie am Schöpfungstag neues Leben. Sprich dein Wort, es werde über meinem Leben, über meiner Familie, über meiner Berufsarbeit, über meinem Geld, über meinen Plänen, über dem allem, was ich bin. Mach du nochmal etwas und dann kann das Gott viel wunderbarer. Er kann das im Verborgenen tun, unter der Decke. Er braucht uns da äußerlich gar keine Erfüllung zu geben. Er kann aus einem Leben, so wie er es bei den Zeugen der Bibel gemacht hat, er kann das so tun, dass er uns äußere Schwächen, Behinderungen lässt und uns blühen lässt. Ja, so wie es Menschen nur tun können, die ganz an der Quelle leben, ganz nah dran beim lebendigen Gott. Lassen Sie mich diesen ersten Punkt zusammenfassen. Erfülltes Leben liegt nicht in der Erfüllung meiner Wünsche. Erfülltes Leben ist Heimkehr zu dem Gott, der mich gemacht hat und der heute mein Herr und mein Vater sein will, der sie sucht, sie über den Graben drüber springen können in seine Arme hinein. Und nun das Zweite. Ich muss nun von der überraschenden Gabe reden. Die meisten Menschen haben wahrscheinlich nur diesen Anstoß am Glauben, über den sie nie hinwegkommen, dass Gott Wünsche leider manchmal nicht erfüllt. Man erlebt es doch ab und an, dass Gott Wünsche erfüllt. Wir könnten alle jetzt erzählen, wie uns Gott in finanziellen Nöten unbeschreiblich geholfen hat oder wie wir in einer Krankheitsnot, die uns sehr niedergedrückt hat, so geholfen hat, dass wir nur von einem Wunder Gottes reden können. Aber es geht nicht auf. Und auch hier in dem Psalm ist es absichtlich nicht erwähnt, obwohl ja der David wirklich Wunder erlebt hat. Die Wunder, die halten uns immer ab vom eigentlichen Wunder, auf das wir unseren Blick konzentrieren sollten. Und die Gabe, die Gott gibt, das ist nicht, dass er hier und da in unserem Leben diese und jene Lösung uns wunderbar, überraschenderweise schenkt. Seine größte Gabe sieht ganz anders aus. David sagt hier, wenn ich so durch die Wüste ziehe, dann träume ich nicht von irgendwelchen Oasen. Dann träume ich nicht von dem Leben im Schloss in Jerusalem oder sonst wo, sondern dann wollte ich hier mitten in diesem Trümmerfeld, in diesen Steinen, in diesem Trostlosen, wollte ich deine Macht und Herrlichkeit sehen. Beten Sie das nach. Im Trümmerfeld meines Lebens, Herr, lass mich deine Nähe sehen, deine Macht und deine Herrlichkeit. Und das ist nicht eine Herrlichkeit, wie es die Welt darstellt. Gott hat seine Macht verhüllt. Wir sehen das am Kreuz seines Sohnes. Da hat er seine ganze Schönheit hineingelegt. Der Triumphzug wurde in Rom gefeiert, wenn die Legionen einmarschierten. Aber die Macht und die Herrlichkeit Gottes liegt darin, wenn er seinen Sohn sterben lässt. Wenn er in äußerlicher Ohnmacht dort Jesu am Kreuz ihn in der Todesnot stehen lässt und doch gerade darin die Welt überwinden lässt. Lass mich deine Macht und Herrlichkeit sehen. Herr, nimm mich auch in solch ein Leben in der Schwachheit hinein, in die Schwachheit hinein. Und dann lass mich deine Macht sehen. Dass ich nicht untergehen kann. Auch wenn wir niedergedrückt sind, dass uns die Luft nicht ausgeht. Auch wenn wir nicht mehr weitersehen, dass wir dennoch deinen Namen fröhlich rühmen können. Dass wir wissen, du bist da. Es wundert mich ein wenig, wie die Psalmbeter des Alten Testamentes so beten konnten, sich allein begnügen konnten an dieser Liebe Gottes. Wir haben es ja viel leichter. David hatte noch nicht einmal die großen Verheißungsworte Gottes gehört. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen? Ich will doch dein nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Oder es können Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade kann von dir nicht weichen. Der Bund meines Friedens kann nicht hinfallen. Dass der David so reden kann, mir genügt das, wenn ich dadurch die heiße Wüste gehe, obwohl es kaum zum Aushalten ist. Du bist ja da mit deiner Güte hinter jedem Stein, der mir im Weg ist und über den ich stolpere, leuchtet mir doch deine Liebe entgegen. Ich habe meine ganze Predigtreihe über dieses Thema mehr vom Leben haben nur gewählt wegen dieses einen Verses 4, den ich lange Zeit gar nicht kannte und nicht fand in meiner Bibellese. Ich muss ihn mehrfach überlesen haben. Und ich bin erst drauf gestoßen, als ein Bekannter von mir durch einen Herzinfarkt mitten in der Arbeitsfülle gestorben ist. Und auf seinem Schreibtisch lag die Bibel und er hat gearbeitet an einer Andacht über dieses Wort. Deine Güte ist besser als Leben. Mir war das damals ein solches Motto, ein mir damals noch ganz fremdes Wort. Ein Mensch wird weggerufen und er hat sich noch im Leben bloß damit beschäftigt, dass er sagte, das Größte, was man haben kann, ist, wir würden sagen, statt Güte die Gnade, die Begnadigung Gottes. Dass er mich richtig lieb hat, trotz meiner Schuld. Dass er mich als sein Kind angenommen hat, dass ich ihm gehöre im Leben und im Sterben. Was kann denn jetzt noch geschehen? Was soll denn jetzt noch los sein? Das ist doch mehr als alles, was die Welt bieten kann. Da wache ich morgens gerne früh auf, da springe ich aus dem Bett raus, sagt der David. Wenn ich darüber nachdenken kann, über dieses Glück meines Lebens. Wir sagten am Anfang, wo man eigentlich das Leben, das erfüllte, reiche Leben findet. Jetzt wollte ich es Ihnen so zusprechen. Nur da, wo Sie zurückfinden in diese Liebe Gottes hinein. Und wo Sie das so sagen können, nehmen Sie den Journalisten als Aufhänger, damit Sie es nicht vergessen. In einem ganz intimen Verhältnis mit meinem Herrn. Einem Liebesverhältnis, er und ich. Alles andere ist kein Glaube, ist vielleicht Christentum, aber ist doch kein Glaube, der sie rettet und der ihnen das Leben bringt. Nun das Letzte, das Leben in großer Fülle. Jetzt interessiert uns doch noch in ganzer Kürze, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn man dann das Leben hat? Unsere jungen Konfirmanden, die denken immer so ein bisschen, ja, ist doch so ein Trick, was der da oben macht auf der Kanzel. Der sagt, dass das irgendwie in anderen Gütern drin liegt und ich sehne mich doch nach den anderen Sachen und das kann ich nicht so in die Hand nehmen, das kann man nicht in den Mund nehmen, das kann man nicht betasten. Das andere ist habhafter. Nein, das andere ist nicht habhafter. Das andere ist vergänglich. Ich kenne keine Lust der Welt, die nicht am Ende Traurigkeit wirkt. Das Furchtbare hinter all dem, was Menschen heute ohne Gott hineinschaufeln in sich, ist, dass sie eines Tages noch mehr daran leiden. Mit jedem Schritt wird es schlimmer. Wir wollten manchmal unsere Freunde zurückziehen und sagen, wisst ihr nimmer, was euch füllen kann, was euch satt macht, wisst ihr nimmer, wo das Leben in der konzentrierten Dichte ist, nicht in der Verdünnung. David sagt, wie das dann aussieht. Ich ziehe einher und preise dich, meine Lippen preisen dich. Vielleicht hat er manchmal sein Lied auch nur gepfiffen, wenn er dort durch die heiße Wüste ging. Ich will dich loben mein Leben lang, meine Hände will ich in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, dass ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Ein Mensch, der in der Wüste steht, in einer trostlosen Umgebung und dessen Herz überquillt von Lebensfreude und Lebenslust. Lebenslust. Seine Lust zu leben, ruft er. Schöner kann es nicht mehr sein. Unter dem Schatten deiner Flügel bin ich geborgen. Ach, die Sorgen, die habe ich längst abgelegt. Er weiß, dass das fest ist. Und er will gar nicht mehr dran zweifeln. Das wäre ja eine Beleidigung Gottes, wo er mir zugesagt hat, mir zu helfen. Ich bin unter seinen Flügeln sicher geborgen und behütet. Mir bereitet es ein wenig Schwierigkeiten, immer wieder, wo man sonntags hier auf der Kanzel steht, neue Dinge zu erzählen, neue Beispiele zu finden. Ich will es Ihnen heute an einem Beispiel sagen. Am 16. März dieses Jahres wurden in Nordthailand der Missionar Peter Wiss und ein Besucher Samuel Schweitzer ermordet. Es war ein Raubüberfall auf einem Dschungelpfad. Die Ehefrau des Missionars fand die beiden am nächsten Morgen selber. Wie ist das Leben, das plötzlich ausgelöscht wird? Solche Missionare, die Pläne hatten, noch große Pläne, für ihren Herrn zu wirken. Dort ist von der überseeischen Missionsgemeinschaft die Ansprache abgedruckt, die der Feldleiter in Nordthailand in Chiang Rai gehalten hat am 20. März dieses Jahres. Und dann spricht er davon und sagt, zwei Männer, reif für die Ewigkeit. Wir sind in der glücklichen Lage, in dieser Stunde auf Jesus zu blicken. Wir sehen die Sache vom Ziel her. Wir können sagen, dass wir Grund haben zum Danken. Ja, vielleicht noch mehr. Wir können den Mut haben und sagen, dies ist der beste Weg. Und dann redet er davon, wie Menschen weiter im Leben gar nie mehr kommen können, als dass sie hinzutreten zu denen, die von Jesus Christus Angenommene, Errettete, Erlöste sind, seine Brüder heißen. Wie dann der Tod und selbst so ein grässlicher Raubmord gar nichts bedeuten kann. Das ist kein Einschnitt mehr, sondern sie sind jetzt erst recht dort in der Gemeinde, die ihn anbetet und die ihm dient. In vollkommener Weise. Er sagt, wir haben nur einen Kummer. Und der eine Kummer ist, ob die Mörder zur Vergebung Gottes finden und selber das Leben finden. Alles andere bewegt uns nicht mehr. Kein Wort von den unversorgten Kindern. Kein Wort von der Frau. Das Leben liegt so erfüllt darin in meiner Beziehung zu Jesus. Und sie wollen das nicht leben. Das ist doch keine Frage, ob Sie morgens eine stille Zeit haben an Ihre Frömmigkeit. Es ist doch eine Frage an Ihre Lebenslust, an Ihre Freude, an die Erfüllung. Ob Sie heute im Leben schon ganz ans Ziel durchdringen können, das bietet uns der Herr an. Weniger als das Beste soll es nicht sein. Wenn schon gelebt werden soll, dann wollen wir das Beste haben. Amen. Und dann singen wir vom Lied 293 die Verse 2, 3 und 4. Beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in uns diese heiße Sehnsucht hineingelegt hast, diese Sehnsucht nach erfülltem Leben, diese Sehnsucht, die mit nichts zu stillen ist. Herr, dafür danken wir dir. Gerade dafür, dass wir sie mit nichts stillen können, mit keinen vergänglichen Gütern, mit keiner menschlichen Beziehung, die uns Wärme und Nähe verspricht, dass wir allein erst erfüllt und satt werden, wenn wir dich gefunden haben als den größten Schatz unseres Lebens, dich als den Erretter und Erlöser, als den Befreier. Wir bitten dich, hilf du jedem von uns zur vollen Erkenntnis hindurch, dass unser Glaube nicht nur ein Reden und Denken ist, sondern dass wir selbst in dir Gemeinschaft und das Leben haben. Wir möchten dich auch besonders bitten für alle jungen Menschen, die mit diesem Heißhunger die Angebote der Welt absuchen und keine Befriedigung finden. Herr, lass du sie dein Wort so verstehen, dass sie dich erkennen und in dir Frieden haben. Wir wollen dich auch für alle bitten, die in schwerer Not sind, die bedrängt und in Anfechtungen leben, eingeengt. Lass sie wegsehen von ihren Wünschen, allein auf dein Wort schauen und in dir Leben und volles Genüge haben. Herr, wir danken dir, dass du uns selbst alles in dieser Welt schon geben willst, im Glauben, was wir einmal in sichtbarer Gestalt bei dir haben in der Ewigkeit. Hilf du uns, dass keiner von uns zurückbleibt, verloren geht, sondern dass wir das Leben gewinnen, das ewige Leben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Segen hat dies in seinen Liedern immer so ausgedrückt, dass alles Erfüllen nur in Jesus liegt. Wir singen vom Lied 270 noch den vierten Vers.
Thank you.
einige Dinge bekannt zu geben. Da sind die Platten auch käuflich zu erwerben bei der Seite im Turm von Martin Mass, Danke Jesus, und von Cheryl und Marilyn auch eine Platte mit deutschen Liedern. Für unsere Kirchengemeinderäte noch die Erinnerung, morgen ist Sitzung um 20 Uhr. Unsere anderen Veranstaltungen, die haben Sie im Notizenzettel. Wir stehen beim Bibelstudium am Dienstagabend, im Bibeltraining, ja am ersten Petrusbrief. Nachmittags um 14.30 Uhr ist Seniorendienstag. Da gibt es immer so ein paar Genierte, die sagen, ja, ich komme dann erst nach dem Kaffee. Ja, ich kann Ihnen auch nicht helfen. Also dann, ich kann Sie nicht umholen. Wir laden Sie ein und das haben wir uns überlegt. Und wir haben deshalb keinen Konkurs und wir meinen, dass das so schön ist. Das ist von der Gemeinde so arrangiert. Wir freuen uns, jeder, der teilnimmt, man muss auch nicht 65 sein. Wir freuen uns, jeder, der auch am Thema teilnimmt. Das ist nachmittags 14.30 Uhr, abends dann 20 Uhr Bibeltraining. Wir sind am nächsten Sonntag bei unserer Wochenendfreizeit in Friolzheim. Wer noch mit will, sollte sich umgehend mit meiner Frau in Verbindung setzen. Ein paar Plätze sind wohl noch frei, sonst ist es ziemlich belegt. Hier predigt in beiden Gottesdienst Altlandesbischof Eichele. Zu unserem Opfer noch ein Wort. Wir haben einen freundlichen Dankbrief von unserem Dr. Übele bekommen. Das ist der dritte Arzt, der nicht hinten unter der Empore an den Bildern dort abgebildet ist. Er schreibt interessant von den Krankheiten von unterernährten Kindern. Ein Dreijähriges wirke oft wie ein Einjähriges, da es oft noch nicht laufen und kaum stehen kann. Es sei hier einfach viel große wirtschaftliche Not. Er bedankt sich sehr herzlich auch für das Drandenken immer wieder und erzählt, sie hätten zum ersten Mal zu zweit einen Milzriss operiert mit schwerer innerer Blutung. Es sei ein hoher Regierungsbeamter gewesen und zum Krankenbesuch sei sogar der Innenminister von Tansania persönlich in ihr entlegenes Gebiet gekommen. Da wären sie sehr froh gewesen. Es ist eine schwierige Art für diese Ärzte mit primitivsten Mitteln hier solche großen, schweren Operationen auch durchzuführen. Wir geben heute unser Opfer für den Dienst dieser drei Ärzte in Afrika und in Pakistan. Dann wollte ich ein Thema zur Sprache bringen, das ich diese Woche im Pfarrerblatt fand. Ich darf das einfach einmal so lesen, wie es da steht. Shake Hands an der Kirchentür. Darüber macht sich Pfarrer Karl-Oskar Henning Wetzler, ich kenne ihn nicht, Gedanken. Und merkt kritisch an, durch diese Sitte zwinge der Pfarrer an der Kirchentür dem Gottesdienstbesucher seine Nähe auf. Jetzt haben Sie es. Sei dies erst bewusst geworden, so stelle sich die Frage, inwieweit der Pfarrer diese Situation ohne weiteres allen unterschiedslos zumuten darf. Daran schließe sich die noch ernster zu nehmende Frage, inwieweit werden nicht durch die Gäste des Pfarrers an der Kirchentür, die Gottesdienstbesucher zu verabschieden, Gemeindeglieder vom Gottesdienstbesuch abgehalten? Offenbar nicht, wenn sie stehen müssen, aber dann ist Folge, ich plädiere dafür, ist das Zitat, sich als Pfarrer nicht unbedingt nach Gottesdienstschluss an der Kirchentür zu stellen und stattdessen die Absicht der Gemeinde persönlich zu begegnen, an anderer Stelle zu investieren. Doppelpunkt, in die Predigt von der Kanzel. Gut, also nochmals, ich halte mich nicht an dieses Wort. Ich stelle mir einen Ausgang hin, aber natürlich ist das nicht so, dass da jeder meint, er müsste nun vorbei. Deshalb stehe ich immer so weit hinten rüber. Manche haben sich gewundert, warum er mich so schlecht vorkriegt, weil ich mich niemand aufdrängen will. Meine persönliche Note möchte ich nicht jedem in die Hand geben. Es ist auch immer ein Ausgang ganz frei, wo einer unbehelligt rausgehen kann. Und falls einer meine Frau vorzieht, steht die an der anderen Seite. Also es ist nicht so nicht so gedacht, dass man alle beide bedienen muss, sondern wie Sie wollen, ich stehe außen auch vor allem dazu, dass man etwas noch bereden kann. Einer will vielleicht geschwind grüßen, möchte etwas mitteilen oder von einem Krankheitsfall sagen. Ich bin sehr dankbar, dass wir das so machen können. Ich hoffe, dass es nicht zu schwierig war, jetzt mit dem Stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es beim Gottesdienst überhaupt manchmal möglich wäre, die Stehplätze, dass man das öfter macht. Ich habe nur eine Bitte, dass wir, wenn Sie mal zu spät kommen, heute war es ganz schwierig, weil die im Gemeindehaus sind ja noch mal 300 Menschen ohne die Kinder gerechnet. Da gibt es keine Parkplätze mehr. Ich habe Verständnis. Ich habe sie noch nie scheel deswegen angesehen. Nur Sie haben auch Verständnis, wenn wir oft ein musikalisches Stück nicht durch zu spät kommende stören wollen und dann in der Zeit noch eine Bank zimmern. Deswegen machen wir es da ein bisschen ruhiger. Und wenn dann gesungen wird, dürfen Sie wieder reinkommen. Wenn Sie diese Pausen achten, es stört oft beim Gebet oder beim stillen Gebet oder bei der Schriftlesung etwas. Sonst unbesorgt oder dann die Übertragung im Gemeindehaus, die an den übrigen Sonntagen funktioniert. Und nicht zuletzt unser zweiter Gottesdienst, der heute zwar voll sein wird, aber sonst auch immer noch Platz hat. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Erna Heinzeler, früher Dannigerstraße, jetzt Johannesstraße 4 im Alter von 82 Jahren, Wilhelm Wörz, Zimmermeister, 89 Jahre, Forststraße 176 und der Vater der Familie Wolf, Rothannenweg 13, wo er jetzt in der letzten Zeit war. Wir hörten dort das Wort: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.